NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Stein. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Meldung um Panne im ukrainischen Atomkraftwerk sorgt für große Verwirrung. Die internationale Allianz gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat berät über ihr weiteres Vorgehen. Dazu hören Sie auch den Kommentar. Die Lufthansa beschließt eine Ausweitung ihres Billigfluggeschäfts und große Anteilnahme bei der Trauerfeier für die Offenbacher Studentin Tutsche. Es war eine beängstigende Meldung, die gegen 11:45 heute über die Nachrichtenagenturen kam. Im Südosten der Ukraine habe es einen Atomunfall gegeben. Experten hatten seit langem befürchtet, die Kraftwerke könnten durch die Kämpfe beschädigt werden. Eine Dreiviertelstunde lang war völlig unklar, wie ernst die Lage wirklich ist. Dann teilte das ukrainische Energieministerium mit, es habe zwar eine Panne gegeben, eine Gefahr bestehe aber nicht. Am Ende stellte sich der Störfall vor allem als ungenaue Übersetzung heraus. Bernd Großheim.
Das ukrainische Wort Avaria ist mit dem deutschen Fremdwort Havarie verwandt und bedeutet so viel wie Panne, aber auch Störung, aber auch Unfall. Der ukrainische Ministerpräsident Jatsenyuk benutzte in einer Regierungssitzung heute dieses Wort im Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk Saporoschje im Südosten der Ukraine. Ich bitte heute den Energieminister, in einer Pressekonferenz über die Lage zu informieren. Ich weiß, dass es eine Havarie im Atomkraftwerk Saporoschje gegeben hat. Frage ist, wann sie beseitigt wird und wann Maßnahmen für die Stromversorgung auf dem gesamten Territorium der Ukraine ergriffen werden. Je nachdem, wie man es übersetzte, wurde aus einer Panne ein Atomunfall. Ein Wort, das böse Erinnerungen wachrief. Tschernobyl 1986, die größte Atomkatastrophe, die Europa bisher erlebt hat. Der ukrainische Energieminister Demtschyschyn aber gab Entwarnung. Auf der angekündigten Pressekonferenz sagte er, es habe bereits am Freitag eine technische Panne gegeben. Aber mit dem Reaktor gibt es keine Probleme. Das heißt, die Panne hat nichts mit dem Reaktor zu tun. Vergessen Sie das. Und der Minister ergänzte, die technische Störung habe sich nicht im nuklearen Bereich des Kraftwerks ereignet, in dem Atomstrom produziert wird, sondern in einem Auslieferungsbereich außerhalb des Reaktors. Es sei keine radioaktive Strahlung ausgetreten. Bis Freitag sollen die Reparaturarbeiten abgeschlossen sein und der Block wieder angefahren werden. Tests würden bereits heute und morgen durchgeführt, so Demtschyschyn. Am vergangenen Freitag nach der Abschaltung des Reaktorblocks hatten Behörden massive Stromausfälle in der Ukraine registriert. Der stellvertretende Verwaltungsleiter des Gebietes Nikolajew sagte, es habe einfach einen Engpass in der Stromversorgung gegeben. Das Atomkraftwerk in Saporoschje ist das größte in Europa. Es hat 6 Reaktorblöcke. Obwohl die aktuelle Panne offenbar glimpflich verlief, Experten warnen davor, dass die ukrainischen Atomkraftwerke beispielsweise gegen Abstürze größerer Flugzeuge nicht genug gesichert sind.
Zum Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat haben sich inzwischen mehr als 60 Länder zusammengeschlossen. Darunter auch islamische wie Saudi-Arabien. Vertreter dieser Allianz trafen sich heute in Brüssel, um die weitere Strategie zu beraten. Kai Küstner berichtet.
Auch wenn sie erste Erfolge vermeldet, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, war die Anti-IS-Koalition nicht zusammengekommen. Der Vormarsch der mordenden Terrormiliz ist vorerst gebremst. Besiegt ist sie nicht.
Jeder weiß, dass das ein langer Weg ist, bis die Gefahren, die durch ISIS in der Region und durch die Foreign Fighters auch bei uns entstehen können, gebannt sind.
Bilanziert der deutsche Außenminister Steinmeier, der bei dem Treffen hervorhob, wie wichtig gerade die Beteiligung der arabischen Staaten an dem breit gefächerten Bündnis sei.
Man muss ISIS ja auch den ideologischen Nährboden entziehen. Und das können Europäer und Amerikaner nicht. Das müssen muslimische Staaten sein, die sagen, auch öffentlich sagen, ISIS handelt jedenfalls nicht im Namen des Islam.
Insgesamt fast 60 Einzelstaaten sind Teil dieser so schillernden Koalition. Von EU-Ländern über die Türkei bis hin zu den Golfstaaten. Unsere Vielfalt ist Quelle einer bemerkenswerten Stärke. Sie verleiht uns die Glaubwürdigkeit und die Reichweite, gegen IS vorzugehen. Nicht nur im Irak und Syrien. Wir sind in Vielfalt geeint. So könnte man fast die Botschaft auf den Punkt bringen, die US-Außenminister Kerry mit dem Treffen an die Welt auszusenden gedenkt. Tatsächlich ging es bei der Zusammenkunft in Brüssel in erster Linie darum, trotz unterschiedlichster Interessen, das Bündnis zusammenzuschweißen.
And Daesh
Der Islamische Staat ist eine Bedrohung der Werte von uns allen, schwor Kerry die Abgesandten aus aller Welt ein. Laut Abschlusserklärung einigten die sich darauf, den militärischen Kampf gegen IS zu unterstützen, ihre Geldquellen zum Versiegen zu bringen und den Strom von freiwilligen Kriegern aus dem Ausland zu stoppen. Die USA fliegen, unterstützt von rund einem Dutzend anderer Länder, beständig Luftangriffe. Deutschland liefert den kurdischen Anti-IS-Kämpfern Waffen, fliegt einige von ihnen in die Bundesrepublik aus, um sie an deutsche Raketensysteme zu gewöhnen.
Wir sind gegenwärtig dabei zu prüfen, inwieweit wir die kurdischen Sicherheitskräfte auch durch Training und Ausbildung weiter unterstützen können.
Um dazu beizutragen, dass die Millionen von Flüchtlingen den bevorstehenden Winter überstehen können, stockte die Bundesregierung ihre Nahrungsmittelhilfen pünktlich zum Koalitionstreffen um 40 Millionen Euro auf. Überraschend kam kurz vor Beginn der Sitzung in Brüssel die Nachricht, dass US-Angaben zufolge auch der Iran, nicht Teil des Bündnisses, Luftangriffe im Nachbarland Irak geflogen habe.
Ich denke, wir müssen jetzt abwarten, was sich dazu in den nächsten Tagen noch klären wird. Völlig überraschen würde es mich allerdings nicht.
So zunächst noch vorsichtig der deutsche Außenminister. Aus anderen Delegationskreisen verlautete, sollte sich der Iran, wenn auch unerklärt, tatsächlich am Kampf gegen IS beteiligen, wäre das zumindest kein schlechtes Signal. Das Treffen fand zwar im NATO-Hauptquartier in Brüssel statt, aber eben nur räumlich. Um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass sie innerhalb des Anti-IS-Bündnisses eine größere Rolle zu spielen gedenke, verhüllte und verklebte die Allianz sämtliche NATO-Symbole sorgfältig. Durchaus denkbar allerdings ist, dass sich die NATO ebenfalls bald an der Ausbildung irakischer Regierungstruppen beteiligen könnte.
Ist die Allianz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat wirklich auf einem erfolgreichen Weg? Hören Sie dazu einen Kommentar von Bettina Meyer.
Es ist ein Sammelsurium von Problemfeldern. Eine Strategie aber ist es nicht, was die neue Allianz gegen den IS-Terror in ihrer Abschlusserklärung zu Papier gebracht hat. Wie anders soll es auch gehen, wenn sich 60 Länder, darunter islamische Staaten zusammen mit den USA, die ganz andere militärische Ziele verfolgen, erstmals an einen Tisch setzen. Und doch meldet die Allianz während der Konferenz Erfolge und schürt somit überzogene Erwartungen. Es sei gelungen, den IS-Kämpfern in Syrien und im Irak Einhalt zu gebieten, heißt es im Abschlussdokument. Man will sich Mut zusprechen, denn liest man weiter, kommen Zweifel auf. Der Erfolg hänge allerdings davon ab, ob es gelingen wird, so lange, quasi über Jahre, zusammenzuarbeiten. Man sei besorgt über die Menschenrechtsverstöße, betonen die Außenminister und weisen auf die Lage der Flüchtlinge aus den IS-Gebieten hin. Hilfloser geht es kaum, deshalb richten sich alle auf einen jahrelangen Krieg ein. Das Ganze zeigt, dass man viel zu spät aufgewacht ist, denn bereits seit Jahren laufen junge Leute aus Europa, den USA oder anderen Teilen der Welt zur Terrorvereinigung über. Längst rekrutiert der Islamische Staat nicht mehr nur in Krisengebieten, sondern bei den Allianzpartnern zu Hause. Luftangriffe, wie sie Außenminister Kerry auf dem Treffen in höchsten Tönen lobt, helfen da nichts. Denn der Terror ist längst 2.0. Doch davon redet auf dem Treffen kaum jemand. Es geht um militärische Operationen, Terrorfinanzierung, Flüchtlingshilfe. Dabei benutzt IS vor allem das Internet als dezentrales Kommandozentrum. Facebook mit Sitz in Kalifornien, Twitter aus San Francisco, YouTube aus dem kalifornischen San Bruno. In Sekundenschnelle laden IS-Anhänger Videos von Aufmärschen, Anschlägen und religiöse Botschaften ins soziale Netzwerk hoch, rekrutieren so neue Anhänger. Dass das ein guter Ansatzpunkt wäre, um dem Islamischen Staat beizukommen, hat keiner thematisiert. Und so stellt sich die Frage, ob sich Regierungen allein überhaupt eignen, einem dezentralen Terrornetzwerk den Garaus zu machen. Im Internet dürfte das zumindest schwierig sein. Auf YouTube ist jedenfalls immer noch die 20-minütige Rede des IS-Anführers al-Baghdadi zu sehen, der fleißig weiter zu seinen Anhängern spricht.
Bettina Meyer kommentierte, es ist 18.39 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mehr als 100.000 Ausländer sind in Deutschland nur geduldet. Das heißt, sie wissen nicht, ob sie dauerhaft hier bleiben können. Das soll sich nun ändern. Die Bundesregierung hat heute eine Reform des Bleiberechts auf den Weg gebracht, das Ausländern bessere Möglichkeiten bieten soll, dauerhaft hier zu bleiben. Zumindest unter gewissen Voraussetzungen. Einzelheiten von Dietmar Riemer.
Wer sich gut in die deutsche Gesellschaft integriert hat und schon lange hier lebt, 8 Jahre in etwa gilt als Regel, seinen Lebensunterhalt selbst finanzieren kann, die deutsche Sprache beherrscht und zurzeit als sogenannter Geduldeter in Deutschland lebt, soll in Zukunft auch hier bleiben können.
Das Signal lautet, ihr gehört zu uns,
sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Eine gute Nachricht.
Für gut integrierte Jugendliche und heranwachsende Ausländer. Für diese reicht ein vierjähriger Aufenthalt, ein vierjähriger erfolgreicher Schulbesuch oder ein erfolgreicher Schul- oder Berufsabschluss.
In Deutschland leben derzeit mehr als 100.000 sogenannte Geduldete, also Menschen, deren Asylantrag keinen Erfolg hatte, die aus verschiedensten Gründen aber nicht abgeschoben wurden. Die Koalition will nun das Bleiberecht für die Geduldeten ausweiten, und zwar anders als bisher, unabhängig von einem gesetzlichen Stichtag. Auf der anderen Seite soll in Zukunft aber auch schneller abgeschoben werden können, zum Beispiel wenn jemand straffällig geworden ist oder sein Asylantrag abgelehnt wurde. Zur Durchführung dieser Abschiebungen will die Regierung einen neuen sogenannten Ausreisegewahrsam einführen. Wenn also eine Abschiebung terminiert ist, der Betroffene aber im Verdacht steht, dass er sich den Behörden entziehen will, soll er in Zukunft für maximal 4 Tage in Arrest genommen werden können, möglichst direkt im Transitbereich eines Flughafens. Bei Ausweisungen sollen die Behörden in der Zukunft zwischen dem Ausweisungsinteresse des Staates und des Interesses auf Verbleib beim betroffenen Ausländer abwägen können und den Gerichten dann eine Empfehlung geben. Die Opposition lehnt die Regierungspläne rundherum ab. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Hasselmann.
Aus grüner Sicht darf es nicht zu einer Verschärfung der Bleiberechtsvoraussetzungen kommen. Das wäre ganz fatal.
Die geplanten Änderungen im Bleiberecht sind so ausgestaltet, dass der Bundesrat ihnen nicht zustimmen muss.
Bis 2020 soll in Deutschland der CO2-Ausstoß drastisch reduziert werden. Konkret um 40% des Wertes von 1990. So lautet jedenfalls das selbstgesteckte Ziel der Bundesregierung. Um dieses ehrgeizige Vorhaben noch erreichen zu können, hat die Bundesregierung heute ein Klimapaket auf den Weg gebracht. Es setzt unter anderem auf die Wärmedämmung. Die allerdings ist unter Fachleuten durchaus umstritten. Thorsten Huhn.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel kündigte an, dass entsprechende Maßnahmen steuerlich gefördert werden sollen.
Aus diesem Grund werden wir mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz erstens eine steuerliche Förderung für besonders energiesparende Gebäudesanierungen in Höhe von 1 Milliarde Euro pro Jahr einführen. Das generiert aufgrund der Hebelwirkungen, sie löst ja private Investitionen aus, Investitionen von bis zu 12 Milliarden Euro pro Jahr.
Die Umweltministerin räumte ein, dass die Bundesrepublik noch einiges tun muss, um das gesetzte Klimaziel zu erreichen. Deutschland werde seine Anstrengungen im Vergleich zu den letzten 15 Jahren verdreifachen, sagte Hendricks. Deswegen wurde heute das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 beschlossen. Nach den Worten der Umweltministerin ist dies das umfangreichste Aktionspaket, das je eine Bundesregierung im Klimaschutz vorgelegt hat. Alle Bereiche müssen zu den Einsparungen beitragen.
So wird der Verkehr etwa 7 bis 10 Millionen Tonnen beitragen können, die Landwirtschaft mehr als 3,5 Millionen Tonnen. Und ein ganz entscheidender Punkt, und darauf hat Kollege Gabriel ja eben schon hingewiesen, ist die Energieeffizienz. Die trägt also wirklich einen ganz großen Teilbereich bei, nämlich 25 bis 30 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2020.
Die Bundesregierung will auch den Einsatz von Elektroautos steuerlich fördern. Einzelheiten dazu sind aber noch nicht beschlossen. Sie müssen noch mit den Ländern abgestimmt werden. Das Kabinett beschäftigte sich auch mit den Fortschritten der Energiewende. Man liege auf Zielkurs, sagte Wirtschaftsminister Gabriel.
Im Bereich der erneuerbaren Energien im Stromsektor liegt Deutschland auf seinem Zielkurs. Mit der EEG-Novelle 2014 haben wir den weiteren Ausbau der Erneuerbaren planbar gemacht und die Kostendynamik der Förderung durchbrochen. Das war überfällig. Zum ersten Mal nach 14 Jahren steigt die EEG-Umlage im kommenden Jahr nicht an.
Gabriel betonte auch noch einmal die internationale Vorreiterrolle Deutschlands beim Klimaschutz, gerade im Hinblick auf die große Klimakonferenz in einem Jahr in Paris.
Wenn eine sehr wohlhabende Industriegesellschaft seine ambitionierten Klimaziele nicht erreicht, dann werden andere Gesellschaften, die sich auf dem Weg zur Industrialisierung machen, wie soll ich das sagen? Sie werden vorsichtiger werden.
Noch immer gibt es viele ungeklärte Fragen zum Abschuss des Flugzeugs MH17 über der Ostukraine. Dabei waren im Juli 298 Menschen ums Leben gekommen. Die ukrainische Flugsicherung ist nach Ansicht von Experten zumindest mitverantwortlich. Denn sie hätten den Luftraum schon viel früher vollständig sperren müssen. Das jedenfalls belegen Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung. Einzelheiten von Demian von Osten.
Jubelschreie von Menschen im Osten der Ukraine. Sie klatschen, als eine Rakete ein Antonov-Transportflugzeug des ukrainischen Militärs trifft und abstürzen lässt. Es ist 3 Tage vor dem Abschuss von Flug MH17 im Juli. Schnell kommt raus, die Antonov-Maschine der ukrainischen Luftwaffe flog auf 6500 Metern, deutlich höher als alle anderen bisher abgeschossenen Militärflugzeuge. Wegen der Höhe habe es sich nicht um ein tragbares Raketensystem handeln können, sagt Simon Wesemann vom Friedensforschungsinstitut SIPRI.
Das heißt, ein schwereres Raketensystem wurde eingesetzt. Die meisten davon können auch die Höhe erreichen, auf der normale zivile Flugzeuge in der Region fliegen, also 10 bis 13.000 Meter.
Die ukrainische Regierung reagiert auf den Abschuss der Antonov und sperrt den Luftraum über der Ostukraine. Allerdings nur bis knapp unter 10.000 Meter, wenige hundert Meter unter der Reiseflughöhe von Langstreckenflügen. Ein Fehler, sagt der Anwalt Elmar Gimula. Er verklagt deshalb die ukrainische Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Immerhin hat sich ja die Konsequenzen gezogen, der Luftraum zu einer erheblichen Höhe, 9.750 Meter, gesperrt. Das heißt, sie ist davon ausgegangen, bis dahin kommen die Raketen. Und da ist einfach fahrlässig und nicht zu verantworten, hier den Schnitt zu machen. Man hätte den Luftraum ganz sperren müssen.
Ganz sperren hieße aber auf Einnahmen zu verzichten, sagt Gimula. Für Überflüge zahlen die Fluggesellschaften den Staaten viel Geld. Die Ukraine hat dafür bis zum Sommer zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro eingenommen pro Tag.
Wenn die dann einige Zeit ausfallen, für die Zeit einer Rebellion, die ja völlig undefinierbar ist, dann sind das Einnahmen erheblichster Art, die dann der jeweiligen Regierung verloren gehen. Hierauf wollte die ukrainische Regierung offensichtlich nicht verzichten.
Ein schwerer Vorwurf. Dass die Flugbeschränkung eine Reaktion auf den Abschuss der Antonov war, stand allerdings auch einmal im Zwischenbericht der Untersuchungskommission in den Niederlanden. Doch kurz vor der Veröffentlichung wurde er wieder gestrichen, wie gemeinsame Recherchen mit den Investigativjournalisten des niederländischen Radioprogramms Argos ergaben. Die Untersuchungskommission sagt, man sei sich nicht 100%ig sicher gewesen. Mitte kommenden Jahres wollen die niederländischen Flugunfallermittler ihren Abschlussbericht vorlegen. Doch so viel haben sie schon verkündet. Eine Antwort auf die Frage, wer geschossen hat, die wird da nicht drin stehen.
Nicht einmal 2 Jahre hat die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Netanyahu gehalten. In gut 3 Monaten soll es Neuwahlen geben. Für die israelische Bevölkerung bedeutet dies vor allem politischen Stillstand und politische Grabenkämpfe. Denn der Wahlkampf hat heute schon begonnen, wie Christian Wagner aus Tel Aviv berichtet.
Er hat nicht die politische Statur, um Benjamin Netanyahu herauszufordern. Aber Isaac Herzog will die Chance nutzen, die er nach Meinung der meisten Israelis gar nicht hat. Der Chef der israelischen Arbeitspartei geht den Ministerpräsidenten im Parlament heute direkt an. Er hat die Probleme ausgesessen und für die Bürger hat sich nichts zum Besseren verändert. Erst vergangene Woche hat Netanyahu uns hier erklärt, die linke Opposition halte ihn nur deshalb für untätig, weil er keine jüdische Siedlung geräumt habe. Das ist falsch, Herr Ministerpräsident. Sie waren generell untätig. Und jetzt bekommt der scheidende Regierungschef dafür die Rechnung präsentiert. Sie haben Angst gesät, wir aber werden Hoffnung bringen. Herzogs Hoffnung ruht nun auf dem 17. März, dem Wahltermin, an dem die Wähler in Israel eine neue Knesset bestimmen sollen. Darauf haben sich die Fraktionen verständigt und die Auflösung des Parlaments wurde in der ersten Lesung auch schon ohne Gegenstimmen auf den Weg gebracht. Gerade einmal 1,5 Jahre hat diese dritte Regierung Netanyahu gehalten. Die Minister der eher liberalen Parteien nennen die Neuwahlen unnötig und lähmend. Für sie ist Netanyahu selbst der Grund für den Zusammenbruch der Regierung und gleichzeitig erklärt ihnen Netanyahu, er wolle die Neuwahl zu einer Abstimmung über seine Person machen. Tzipi Livni, bis gestern Justizministerin. Hinter seiner hysterischen Wortflut versteckt Netanyahu seine Angst. Netanyahu hat Angst vor seinen rechten Ministern und noch mehr vor der Außenwelt. Dieser Ministerpräsident hat politisch Angst vor allem und jedem. Aber seine größte Angst hat er vor den Extremisten in der eigenen Partei. Dabei sollte er doch alles dafür tun, das Recht des jüdischen Volks auf einen Staat zu stärken. Stattdessen schwächt Netanyahu dieses Recht. Livni spielt auch damit noch einmal an auf den Streit um das geplante Gesetz zum jüdischen Nationalstaat. Sie hat es abgelehnt, wurde dafür als unpatriotisch hingestellt. Livni hält dagegen und erklärt sich zur Hüterin der israelischen Demokratie. Aber für inhaltlichen Streit wird im Wahlkampf kaum Platz sein, wenn Netanjahu sich zum alleinigen Programm erklärt. Seine Parteifreundin und Kulturministerin Livnat verbreitet schon einmal Zuversicht. In allen Umfragen gibt es nicht einen einzigen Kandidaten, den die Wähler als Alternative zu Benjamin Netanjahu sehen. So jemanden gibt es einfach nicht. Tatsächlich kann Netanjahus Likud, den jüngsten Umfragen zufolge, damit rechnen, die stärkste Fraktion im Parlament zu stellen. Deutlich zulegen würde demnach aber nur Wirtschaftsminister Bennett von der nationalistischen Siedlerpartei Jüdisches Heim. Die Wählerschaft in Israel rückt offenbar weiter nach rechts.
Und noch eine Regierung ist zerbrochen. Schweden steuert auf Neuwahlen zu. Aus Stockholm berichtet Randi Häusler.
Nach gerade mal 3 Monaten im Amt musste Ministerpräsident Stefan Löfven heute am späten Nachmittag das Scheitern seiner rot-grünen Minderheitsregierung einräumen. Bei der heutigen Abstimmung über den Haushalt des Landes hatten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten für den Etatentwurf der bürgerlichen Opposition gestimmt und somit die Regierung um Ministerpräsident Löfven zu Fall gebracht. Der stellvertretende Parteivorsitzende der Schwedendemokraten Mattias Karlsson hatte im Verlauf der Abstimmung angekündigt, von jetzt an jede Regierung und jeden Haushalt stürzen zu wollen, die vermehrte Einwanderung unterstützen. Ministerpräsident Stefan Löfven sagte, er wolle mit seiner Entscheidung für Neuwahlen das schwedische Volk um eine Stellungnahme bitten. Die vorgezogenen Wahlen werden im März kommenden Jahres stattfinden.
Deutschland soll mehr gegen Geldwäsche tun. Das jedenfalls fordert die Antikorruptionsorganisation Transparency International. Sie stellte heute ihren Korruptionswahrnehmungsindex vor, der 174 Länder erfasst. Thomas Mohr mit den Ergebnissen.
Die wirtschaftlich aufstrebenden Staaten wie Brasilien, Indien, China oder Russland haben immer stärker mit Korruption zu kämpfen. Das kann diese Länder dauerhaft schwächen, sagt Finn Heinrich von Transparency International, denn Korruption sei das Kernrisiko für eine erfolgreiche Wirtschaft.
Es unterminiert effektive staatliche Strukturen, es unterminiert das Vertrauen, was die Wirtschaft in den Staat hat und gegenseitig und eben auch die Investoren in den Ländern gucken sich das Risiko der Korruption als einer der Kernbereiche an, bevor investiert wird.
Nach Schätzungen der Weltbank fließen pro Jahr 1 Billion Dollar Schmiergelder. Und auch deutsche Unternehmen mischen dabei ordentlich mit.
Die Schmiergeldzahlungen im öffentlichen Sektor in Schwellenländern kommen von oft von internationalen Unternehmen und das sind deutsche Unternehmen auch nicht ausgenommen.
In Schwellen- und Entwicklungsländern versickern etwa 15% der internationalen Entwicklungshilfe. Illegitime Machthaber und Diktatoren stecken sich das Geld in die Tasche und bringen das Vermögen auch zu uns, um sich mit dem gestohlenen Geld ein schönes Leben zu sichern. So betrifft das auch uns in Deutschland, wenn am anderen Ende der Welt öffentliche Gelder versickern, sagt Edda Müller, Vorsitzende von Transparency International.
Ich sage immer, die schmutzige Schwester der Korruption ist die Geldwäsche, sind illegitime Formen von Finanzströmen, denn diejenigen, die korrupte und Bestechungsgelder einsammeln, wollen sie natürlich in irgendeiner Weise wieder in den Wirtschaftskreislauf zusammenschließen. Deshalb sagen wir, wir müssen die Anstrengungen gegen Geldwäsche verschärfen.
Auf dem Korruptionsindex belegt Deutschland nur den 12. Platz, allerdings mit Tendenz nach oben. Der Bund hat kürzlich die UN-Konvention gegen Korruption ratifiziert und Gesetze gegen Abgeordnetenbestechung verschärft.
Von daher hoffen wir, weil auch einige andere Maßnahmen noch in der Pipeline sind, dass wir im nächsten Jahr etwas besser dastehen.
Die Lufthansa kommt in diesen Tagen nicht aus den Schlagzeilen. Gestern und vorgestern musste rund die Hälfte der Flüge gestrichen werden, weil die Piloten gestreikt haben. Und auch für morgen hat die Pilotengewerkschaft Cockpit zu neuen Streiks aufgerufen. Zumindest im Hintergrund spielen dabei auch die Pläne des Unternehmens eine Rolle, das Billigangebot auszubauen. Heute hat der Aufsichtsrat das Konzept dafür vorgestellt. Danach soll die bestehende Tochtergesellschaft Eurowings ausgebaut werden und mittelfristig das komplette Billiggeschäft übernehmen. Standort soll der Flughafen Köln-Bonn sein. Michael Obermeier mit den Reaktionen aus Köln.
Nach jahrelangen, meist erfolglosen Versuchen hat es jetzt doch geklappt. Der Köln-Bonner Flughafen darf sich in Zukunft zu den ganz großen Flughäfen Deutschlands zählen. Denn künftig wird der Airport mit der großen, weiten Welt verbunden sein. Flughafenchef Michael Gavens bewertet die Entscheidung des Lufthansa-Aufsichtsrates so.
Das ist eigentlich der zweite historische Schritt für den Flughafen nach der Ansiedlung der Low-Cost-Carrier, insbesondere Germanwings von vor 12 Jahren. Und wir stoßen jetzt auf in die sogenannte Königsklasse, das Langflugstreckensegment.
Zunächst mit 3 Maschinen des Typs Airbus A330 mit jeweils knapp über 300 Sitzen, soll der neue Billigflieger von Köln-Bonn abheben. Unter dem Namen Eurowings werden die Flieger in alle Welt fliegen. Eine Zusammenarbeit der Lufthansa mit der deutsch-türkischen Fluggesellschaft SunExpress. Dass sich der Aufsichtsrat der Lufthansa letztendlich für den Köln-Bonner Flughafen als Standort der neuen Fluggesellschaft entschieden hat, auch der Düsseldorfer Flughafen hatte sich Chancen ausgerechnet, ist nachvollziehbar. Immerhin sitzt in Köln-Bonn auch die Lufthansa-Tochter Germanwings. Deren Maschinen werden dafür sorgen, dass aus ganz Europa genügend Passagiere in die großen Langstreckenflieger zusteigen. Sicherlich auch nicht von Nachteil, die auch in der Nacht offene Landebahn erlaubt auch noch verspäteten Maschinen, einem Heimatflughafen zu landen. Die Entscheidung für die neue Billigfluglinie soll auch dazu beitragen, die Kostenstruktur der Lufthansa zu senken. Die Piloten und die Kabinenbesatzung, die demnächst an Bord der neuen Airline um die Welt jetten, sind bei der Chartergesellschaft SunExpress angestellt, zu weitaus günstigeren Tarifbedingungen.
Die Lehramtsstudentin Tutsche aus Offenbach musste ihren Mut mit dem Leben bezahlen. Mitte November soll sie sich in einem Fastfood-Restaurant schützend vor zwei Mädchen gestellt haben, die auf den Toiletten von jungen Männern bedrängt worden sein sollen. Später wurde Tutsche offenbar selbst von einem dieser Männer auf dem Parkplatz angegriffen und so schwer verletzt, dass sie ins Koma fiel. Nachdem die Ärzte sie für hirntot erklärt hatten, wurden am Freitag die lebenserhaltenden Geräte abgestellt. Heute ist Tutsche unter großer Anteilnahme in ihrem Heimatort beigesetzt worden. Aydoğan Maskaşçı berichtet.
Auf dem kleinen Friedhof in Saalmünster drängten sich die Menschen dicht an dicht. 1300 Menschen wollten Tutsche die letzte Ehre erweisen. Für viele ein ergreifender Moment.
Wir haben einen Engel verloren heute. Keine Mensch, aber nur Engel verloren.
Es war schwer für mich. Ziemlich schwer, weil ich kannte sie sehr gut. Das war sehr schwer für mich. Ich habe nicht immer bei meiner Mama so viel geweint.
Sehr ergreifend und es war schön, dass so viele Leute gekommen sind und ihr die letzte Ehre gegeben haben.
Die letzte Ehre hat Tutsche auch der hessische Ministerpräsident Bouffier erwiesen. Er war wie der türkische Botschafter Kaşlıoğlu gekommen, um Anteil zu nehmen. Für Bouffier war das persönlich sehr wichtig.
Viele, viele tausend Menschen haben in den letzten Tagen an Tutsche gedacht und heute in ganz besonderer Weise. Und für die Opfer und für die Angehörigen ist es immer lebenslänglich. Und wenn wir heute hier sind, dann will ich auch ein Zeichen setzen, dass wir zusammengehören.
Die Trauerzeremonie hatte bereits am Mittag im nahegelegenen Wächtersbach begonnen. In der dortigen Moschee waren die Trauergäste zusammengekommen, um für Tutsche gemeinsam ein Totengebet zu beten. So ist es im Islam Tradition. Auf dem Friedhof kämpften viele Menschen mit den Tränen. Als Tutsche aus dem Sarg genommen und in ein Leichentuch gehüllt in das Grab gelegt wurde, rückten alle noch näher zusammen. Es wurde gebetet, auf Deutsch und auf Türkisch. Sowohl aus der Bibel als auch aus dem Koran wurde vorgelesen. Für Horst Schneider, Oberbürgermeister von Offenbach, der Stadt, in der Tutsche zu Tode gekommen ist, ein ergreifender Moment, der ihn sehr bewegt hat.
Das ist einfach ein wunderbares Zeichen des Zusammenhalts gegen alles, was Entgrenzungen in unserer Zeit angeht, Gewalt, religiöse Intoleranz. Und das ist auch gut so.
Am Ende war es eine würdevolle Zeremonie für Tutsche. Ein Abschied, der auch für die Familie angemessen war. Doch auch nach dem heutigen Tag sei die Geschichte nicht abgeschlossen, sagt Ministerpräsident Bouffier.
Wir denken mal zunächst, dass wir nicht nur an dem heutigen Tag, sondern auch weiter und in Zukunft an diese Familie denken, dass wir ihr beistehen wollen, so gut wir das können. Die Trauer, der Schmerz, das können wir nicht nehmen. Aber das Gefühl, dass sie nicht allein sind, heute nicht und auch zukünftig nicht, das wollen wir ihnen schon geben.
In den nächsten Wochen gehen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiter. Noch immer ist unklar, was genau sich in der Nacht abgespielt hat, in der Tutsche ins Koma fiel. Nicht zuletzt ihre Familie wird viel Beistand brauchen, um diese Wochen zu überstehen.
Soweit das Echo des Tages für den heutigen Mittwoch. Ich bin Peter Stein und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.